Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir wollen jetzt Gottesdienst feiern auf die Art, wie wir es normalerweise machen, obwohl unser Gottesdienst ja schon mit dem Brunchen angefangen hat. Deshalb meine erste Frage an euch ist, wie viel Eier braucht es, damit Ostern gelingt? Keines. Seid ihr der andere Meinung? Wie viel Schoki-Eier braucht es für ein gutes Osterfest? Also was wäre, wenn es jetzt einfach mal anstatt eine Covid-Pandemie nächstes Jahr eine Schokopandemie geben würde und es gäbe einfach keine Schoki-Eier? Wer dann nach Ostern? Vielleicht würde man das gar nicht bemerken, außer irgendwelche Geschäftsleute hätten gute Ideen, aber wenn man in den Supermarkt geht, sieht man auf einmal nichts mehr von Ostern. Oder die meisten Leute würden das vielleicht gar nicht bemerken, sie würden vielleicht montags zur Arbeit gehen und dann denken, oh ups, ich muss ja heute gar nicht, ist ja Ostern. Ist es bei uns denn so anders? Bei was bemerken wir, dass Ostern ist? Elia, woran merkst du, dass Ostern ist? Keine Ahnung. Samuel, hast du eine Idee? Sag Jesus. Hey, ist gar nicht so leicht, oder? Woran merkt man, dass Ostern ist? Hat jemand eine Idee, woran merkt man, dass Ostern ist? Freie Tage, ja, ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Im 2. Korinther 5, 14 bis 15 sagt der Apostel Paulus, bei allem ist das, was uns antreibt, was uns motiviert, Christi Liebe. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die ein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Okay, das war jetzt ein typischer Paulus-Satz, hochkompliziert. Ich habe den selbst aus der NGÜ oder aus der Hoffnung für alle, ist der so komisch verschachtelt und so viel hin und her, dass man den kaum versteht. Aber kann jemand versuchen zu erklären, was er da sagt? Ich glaube, er sagt Folgendes. Er sagt Folgendes darüber. Wenn Christus gestorben ist und du an ihn glaubst, dann hindert dich das daran nicht, auch zu sterben. Aber Jesus ist auferstanden. Und wenn du an ihn glaubst, hindert dich auch nichts daran, wieder aufzuerstehen. Und es ist eine schöne, frohe Hoffnung. Und die sagt Leben. Und die zeigt aufs Leben hin. Und deshalb lasst uns jetzt gemeinsam singen, Vater, ich komme jetzt zu dir, denn zu ihm wollen wir kommen, denn in ihm ist das Leben. Ich möchte beten. Ja, Vater, wir haben dich gerade angebetet und gesagt, dass wir zu dir kommen wollen. Und jetzt kommen wir zu dir und wir kommen zu dir so, wie wir sind, mit all dem, was wir in uns rumtragen. Und wir wollen heute das Leben feiern, das du gegeben hast. Und deshalb bringen wir dir alles, was tot ist in uns. Beziehungen, die kaputt sind, wo wir krank sind, wo es uns nicht gut geht. All die Sorgen und die Last, die wir haben. Herr, wir bringen dir den Krieg und das Tod und Verderben und den Hunger und die Naturkatastrophen dieser Welt. Und wir schmeißen es alles vor dich hin. und bitten dich, Herr, schenk du Leben. Mach lebendig, kümmere du dich. Sei du bei unseren Freunden, Bekannten und Nächsten, für die wir dich bitten wollen. Sei du bei den Menschen draußen, die leiden, Not haben, die in Krieg und Verfolgung leben. Sei du bei ihnen. Herr, schenk du deinen Frieden überall dort. Amen. Könnt ihr euch vorstellen, im Gefängnis zu landen für etwas, was ihr nicht gemacht habt? Oh, ich sehe da jemanden ganz doll nicken. Du hast eine konkrete Vorstellung. Wegen was würde man dich einsperren, was du nicht getan hast? Okay, du musst nicht antworten. Aber das passiert in dieser Welt, oder? Und ich meine, gerade in den letzten Monaten war ganz viel davon die Rede, dass in Amerika eine Menge Menschen freigekommen sind, die eigentlich unter Todesstrafe gestellt worden sind. Und darum wird immer in der Zeitung berichtet, weil es solche Rekordjahre waren, der eine 18, der eine 20, einer sogar 35 und einer 34 Jahre. Einfach im Gefängnis gesessen, in Isolationshaft, ein Großteil davon, wie das in Amerika so genannt wird, in der Death Row, das heißt im Todestrakt. Und ihnen wurde schon ein paar Mal mitgeteilt, übrigens in 2 Wochen ist es denn soweit. Und dann kommst du frei. Mir sind diese Geschichten im Kopf geblieben, weil das natürlich immer ganz bewegende Momente sind, oder? Da kommt dann jemand aus dem Gefängnis frei und dann steht da die ganze Familie und all die Leute, die Jahrzehnte, jahrelang dafür gekämpft haben, die Hoffnung schon fast aufgegeben haben. Da stehen dann greise Mütter, erwachsene Kinder, die dann zum ersten Mal ihren geliebten Menschen wieder in die Arme schließen. Und dann kommen die fast immer gleichen Fragen, wie hast du es geschafft, das zu überleben? Wie geht's dir jetzt? Und ganz oft kommt dann auch die Frage, warum bist du nicht wütend und hasst nicht alle? Ich möchte jetzt Ostern nicht damit vergleichen, aber es ist etwas Ähnliches passiert. Du bist im Gefängnis und dieser Jesus ist ins Gefängnis gekommen und der ist sogar echt dafür gestorben. Also der ist echt dafür hingerichtet worden. Für etwas, was er nicht getan hat. Also Justizirrtümer gibt es schon in der Bibel und die Bibel spricht sehr stark sich dagegen aus, allein an der Geschichte Jesu. Hey, das ist eine Sache, die Menschen nie machen sollten. Über Leben und Tod entscheiden. Und doch haben das die Menschen damals bei diesem Jesus gemacht und dieser Jesus ist gestorben. Aber der war wirklich ganz unschuldig. Also der war nicht nur nicht unschuldig bei der Sache, die sie ihm vorgeworfen haben. Und es waren nicht einfach nur blöde Gesetze. Und er hatte nicht einfach nur einen schlechten Verteidiger. Oder er wurde nicht einfach nur aus Rassismus so behandelt oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Sondern nein, der ist wirklich ganz unschuldig gewesen. Und deshalb ist Folgendes passiert. Der Tod konnte ihm nichts anhaben. Stell dir das mal vor, was für eine Nachricht das heute wäre. Okay? Da ist jemand im Gefängnis, unschuldig. Jahrelang versuchen die Anwälte, um sein Leben zu kämpfen. Die Familie ist da. Manche haben sich abgewandt, manche sind da. Und dann wird er hingerichtet. Und 3 Tage später kommt er wieder und sagt: Hey Leute, ich bin für euch alle gestorben, damit all eure Schuld vergeben ist. Das ist das, was damals passiert ist. Ich meine, wir malen uns das vielleicht so vor mit irgendwelchen römischen Soldaten und langen Spießen und irgendwelchen Sachen und das ist ganz weit weg von uns, aber das ist das, was heute passiert wäre und was mit uns passiert ist. Und er würde zu dir persönlich hinkommen, wie er zu den Jüngern hingekommen ist und zu dir sagen, Oliver, hey, ich weiß, da sind folgende Dinge in deinem Leben, die sind richtig schief gelaufen. Und übrigens gestern Nacht und vorgestern Abend und am Freitagmittag hast du folgende Gedanken gehabt, die waren auch nicht so gut. Aber es ist alles weg, weil ich für dich gestorben bin. Der war wirklich unschuldig und leben. Und ich weiß nicht, wie das ist, ob du nicht spürst, dass in so einer Geschichte, wie viel Leben da drin steckt. Jemand hat Leben geschenkt. Echtes Leben. Das ist eine so schöne Geschichte, die mich immer wieder davon überzeugt. Im 1. Petrus 1, Vers 3 steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Du bist eine lebendige Hoffnung. Du bist eine lebendige Hoffnung. Du bist eine lebendige Hoffnung, aus Barmherzigkeit wiedergeboren. Also stell dir vor, du bist mit diesem Mann, der unschuldig im Gefängnis sitzt und auf seine Todesstrafe wartet, in der Nachbarzelle, aber du hast es verdient. Und dann hörst du, dass der hingerichtet worden ist, und dann kommt er aber 3 Tage später zu dir in deine Zelle und sagt, hey, ich bin für dich gestorben, du kannst jetzt gehen. Die Tür ist auf, wenn du willst, gehe ich mit dir raus. Die lassen mich raus und ich nehme dich mit. Und dann steht ihr draußen zusammen vor dieser ganzen Pressemeute, die dann da bestimmt stehen wird und sagt, hey, das, was der für mich gemacht hat, das ist reine Barmherzigkeit. Und hey, guck mich an, egal wie dein Leben läuft, es gibt eine Hoffnung. Und das ist dir passiert. Also ganz echt jetzt. Das ist jetzt passiert. Du bist eine lebendige Hoffnung. Was der Petrus hier vergessen hat, ist, dass man dann Gott loben müsste dafür, oder? Und ich glaube, wenn wir jetzt da stehen würden draußen und das den Leuten sagen würden und da steht mein Freund jetzt neben mir, der für mich gestorben ist und der mich da rausgeholt hat und für den sind die Gefängnistüren aufgegangen und weil ich einfach seine Hand genommen habe, durfte ich da mit raus. Und dann würde ich sagen, ich möchte den Gott loben, der diesen Mann gemacht hat und der ihm das geschenkt hat. Und ich, hey, ich verdanke dir alles. Und du gibst mir Hoffnung. Und wenn man ihn so loben würde, dann würde man vielleicht Folgendes singen. Klatscht in die Hände und jauchzt. Lasst uns eine Zeit des Lobpreises haben. Und als der Sabbat vergangen war, also der jüdische Feiertag, da kaufte Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und wohlriechende Öle, um hinzugehen und um den Leichnam einzusalben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne gerade aufging. Und sie sagten einander: Oh Mann, wer wird uns wohl den schweren Stein vor dem Grab wegrollen, dass wir hinein können? Und als sie hinguckten, da sahen sie, dass der Stein schon weggerollt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie tasteten sich langsam ins Grab hinein. Und da sahen sie einen jungen Mann auf der rechten Seite sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an und sie waren ganz erschrocken. Sehen wir Gespenster? Er aber sagte zu ihnen: Hey, hey, keine Angst, keine Angst. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den, der gekreuzigt wurde. Hey, der ist auferstanden, der ist nicht hier. Guckt an die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Geht hin und sagt es den Jüngern, vor allen Dingen dem Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Und dort werdet ihr ihn sehen, so wie er es euch gesagt hat. Die Frauen rannten raus. Sie flohen weg von dem Grab. Sie zitterten noch ganz und wow, sie waren richtig entsetzt. Und sie sagten erst niemandem etwas. Sie hatten richtig Angst. Als aber früh am ersten Tag der Woche, als er auferstanden war, da erschien Jesus zuerst Maria Magdalena, von denen er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und sie berichtete es doch denen, die mit ihm gewesen waren und die noch immer trauerten und weinten. Als sie hörten, dass Jesus Christus lebe und von ihr gesehen worden seien, da glaubten sie ihr nicht. Danach erschien er 2 von ihnen unterwegs in einer anderen Gestalt, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und berichteten es wieder denen, die noch trauerten und weinten. Aber ihnen glaubten sie auch nicht. Danach erschien er ihnen, als die 11 zu Tische saßen. Seine Jünger waren zusammen und er sagte: Warum habt ihr nicht geglaubt? Warum sind eure Herzen so hart? Und er sagte zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das sagte der Auferstandene. Eigentlich hätten wir jetzt noch ein Lobpreislied gesungen. Das ist jetzt rausgefallen, weil wir den Text dazu nicht gefunden haben. Aber ich möchte euch den Hauptsatz dieses Liedes sagen. Und der heißt: Komm und lobe den Herrn. Und wenn wir das gesungen hätten, komm und lobe den Herrn, dann ist es ganz gut vielleicht, dass wir das Lied jetzt nicht gesungen haben. Dann macht jetzt meine Frage, ist viel spannender: Wofür würdest du Gott an Ostern loben? Also jetzt dürft ihr mir antworten. Das war keine rhetorische Frage. Für seine Treue? Für seine Liebe zu uns? Dass der Weg zum Himmel wieder offen ist? Dass er auferstanden ist, ja. Dass er immer bei uns ist, ja, bei mir, ja. Ja, für seine Macht. Es gibt so viel, wofür man Gott loben könnte. Aber an Ostern, wo es um die Auferstehung geht, glaube ich, können wir Gott ganz besonders fürs Leben danken. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist so eine zweischneidige Sache, Gott für sein Leben zu danken, oder? Also wer ist Gott dankbar für sein Leben, so wie es ist? Oh, es sind doch recht viele. Wir sind eine recht zufriedene Gemeinde. Okay, okay. Das ist sehr gut. Wir können Gott dankbar sein für das Leben, so wie es gerade ist. Das ist schon mal schön. Das spare ich mir fast einen Punkt. Gehen wir gleich zum nächsten über. Hey, wenn wir Gott dankbar sind für unser Leben, für das, wie wir es erleben und wie wir es haben dürfen, dann ist Ostern ein Riesenfest. Weil wir sind ihm ja nicht dankbar für das Leben, so wie es einfach so ist, mit all dem schwierigen Ding und all dem, was wir zu tragen haben und mit all dem, was unperfekt in dieser Welt ist. Sondern wir sind ihm ja dankbar dafür, für all das, was er neu gemacht hat, was er geheilt hat, was anders geworden ist. Weil wisst ihr, mit der Auferstehung passiert ja irgendetwas. Was wird denn anders mit der Auferstehung, wenn ich sage, zum Beispiel, wie es in der Bibel steht, so sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass wir wie Christus auferweckt sind von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir mit ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Denn was gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt der Gott. So auch ihr, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Also was ist denn neu geworden mit der Auferstehung? Wenn ich sage, hey Jesus Christus, du bist der Herr in meinem Leben, du bist ab jetzt mein König, ich gebe dir mein Leben, alles Gute, alles Schlechte, das Schlechte, das entsorgst du, und das Gute, das behältst du und das bin dann ich. Nein, du wirst ganz neu, du auferstehst neu, du bekommst deinen neuen Leib. Matthew, wenn ich dich mal fragen darf, die Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe mit der Auferstehung und wo auf einmal dann da eine Lichtgestalt sitzt im leeren Grab und so, würdest du nicht sagen, das ist ein guter Stoff für eine Netflix-Horrorserie? Klang schon so ein bisschen so, oder? Was würdest du sagen, FSK 12, 16, 18? 14? Schon ein bisschen harter Tobak da, oder? Da kommen die zwei Frauen an in das Grab, hey, und dann ist es leer. Also der schwere Stein ist weg und das Grab ist leer und da sitzt irgendjemand leuchtend und erzählt ihnen, ja, der ist auferstanden, der ist weg. Und normalerweise ist das ein guter Auftakt wirklich für so einen Horrorfilm, oder? Meistens steht dann irgendwo so ein Zombie auf und der läuft dann rum und dann sagen die alle, nein, es gibt keine Zombies und dann werden die nachher alle anderen von den Zombies gebissen und nachher sind alle Zombies. Aber ein bisschen was Ähnliches hat es hier in der Geschichte, oder? Der Jesus ist auf einmal weg und die Frauen rennen zu den Männern und die sagen denen, hey, wir haben gehört, der Jesus, der lebt. Die saßen jetzt so wie wir jetzt da, zusammen am Tisch und haben diese Nachricht bekommen. Schwierig zu glauben, oder? Und dann kommen nochmal zwei Kollegen, die sind schon abgedampft, die hatten keine Lust mehr auf den Nachtisch und die kommen dann wieder zurückgerannt und die sagen dann, hey, wir haben den gesehen. Die Auferstehung hat ganz viel mit dem Glauben zu tun, oder? Ob wir das glauben, dass dieser Jesus lebt oder nicht lebt. Ob er auferstanden ist oder nicht. Das macht einen so riesen Unterschied. Sieh, der Apostel Paulus hat es in diesem Vers, den ich vorgelesen habe, so krass gesagt. Also eine Sache ist historisch ganz sicher und das können alle Leute bezeugen, dieser Jesus, der ist gestorben. Und wenn du mit ihm verbunden bist, dann wirst du auch sterben. Das ist logisch. Und wenn er auferstanden ist und du mit ihm verbunden bist und du das glaubst, dann wirst du auch auferstehen. Wenn du aber sagst, nee, das ist ein bisschen too much, ist für meine Sünden gestorben, ist es okay, aber das mit der Auferstehung ist ein bisschen, ja, Ostern ist ganz nett, aber der macht das Ganze keinen Sinn mehr. Dann gibt es kein Leben für mich, kein neues Leben, kein anderes Leben. Wisst ihr, Ostern ist nicht nur die Hoffnung, dass wir eines Tages in den Himmel kommen werden zu diesem Gott, sondern ist auch die Hoffnung, dass jetzt etwas, wenn ich mich für diesen Jesus jeden Tag neu entscheide und ihm sage, hey, meinen ganzen Mist, den kannst du haben. Dass denn was in mir neu wird. Und nicht, dass das so nach dem Prinzip funktioniert, das Schlechte, das nimmt Jesus weg und das Gute, das behalte ich, weil das ist ja gut genug und das bin dann ich und das reicht dann für den Himmel. Sondern der nimmt alles und er macht mich neu und richtig gut. Und es darf neu in mir werden. Und das heißt auch, dass die schlechten Dinge mit ihren Konsequenzen und all dem heilen dürfen in mir. Und dass die guten Dinge noch viel besser und richtiger werden. Und dass mir die guten Dinge auch nicht zu Kopf steigen. Und dass es eine echte Hoffnung gibt, dass es echtes Leben gibt. Dass die Konsequenzen und die Entscheidungen, die andere Menschen treffen über mich und für mich, dass es alles okay ist, weil ich im Frieden mit diesem Gott lebe, weil ich neu werden kann. Dass die Entscheidung, mit der ich zum Beispiel hadere, hey, gehe ich nächsten Sonntag halt in Ausgang oder ist es okay und lass dafür Kirche sausen oder verzichte ich auf die Sache und gehe dann in die Kirche. Ah, ist so schwierig, ja. Jetzt habe ich die Einladung zu diesem guten Eishockey-Match. Was mache ich jetzt? Oder ich habe die Sache, hey, Das ist doch mein bester Freund. Der ist leider nicht gläubig, der feiert halt Sonntag seinen Geburtstag. Ja. So schwierig, all diese Sachen. Aber wenn es neu wird, dann kann das ganz in mir werden und ich kann die gute und die richtige Entscheidung treffen. Und wenn ich falsche Entscheidungen getroffen habe, können sie gut werden, heil werden in mir, weil etwas neu wird. Das ist nicht wie in so einem Repair-Café, dass dann einer kommt und so ein bisschen rumfrickelt und dann dir das nachher in die Hand gibt und sagt, so gut wie neu. Aber wenn du es in der Hand hast, denkst du, naja, funktionieren tut's wieder, aber neu ist anders. Jesus macht alles neu. Und das feiern wir in der Auferstehung und deshalb feiern wir das Leben. Ich habe das Kirchcafé mit der Frage, den Brunch begonnen mit der Frage, glaubst du das? Wer an mich glaubt, der lebt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und wer da lebt, glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Der Apostel Paulus sagt, die Konsequenz ist folgende. Wenn du das glaubst, dann musst du dich nicht mehr um die toten Dinge in deinem Leben kümmern. Kümmer dich um das Leben. Kümmer dich um das Leben bei anderen. Frag dich, wo ist das Leben? Denn du wirst mit deinem Munde bekennen, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und du wirst hingehen und davon erzählen und Zeugnis geben, von dem, der dich lebendig gemacht hat und der durch seinen Geist in euch wohnt. Lass uns Leben suchen und bringen. Und das hat übrigens das mit den Ostereiern, daher kommen die. Die Idee ist damit, dass man einander erinnert und indem man das einander schenkt, dass man sagt, hey, ich schenke dir Leben. Ich möchte etwas dir, das sich an Leben erinnert, weitergeben. Na gut, heute wissen wir natürlich, dass in den Eiern, wenn wir sie gekocht haben, eigentlich was gestorben ist. Aber die grundsätzliche Idee dahinter ist, es soll ums Leben gehen. Und lass uns dieses Leben weitergeben und lass uns nicht den Tod weitergeben. Lass uns das Leben leben und feiern und nicht die Dinge, die kaputt sind und schlecht sind. Denn das ist am Kreuz geblieben und weg. Aber dieser Jesus ist auferstanden zum Leben, zum ewigen Leben und zu deinem Leben. Und deshalb können wir auch singen, dass Jesus unser Retter ist. Ja, wir haben einen Gott, der ist unvergleichlich gut. Und von dieser Güte gibt es jetzt auch eine kleine Botschaft. Okay, nein, es geht nicht um den neuen Avatar-Film. Aber wir sehen gleich. Ist auch nicht so schlecht. Naja, okay. Eine kleine Anekdote noch, denn bevor das kommt. In den Eiern, wisst ihr mittlerweile, welche Farbe welchen Geschmack drin hat? Weiß man nicht, oder? Ich finde, das ist ganz gut auch passend bei Ostern. Man nimmt dann so ein Ei und man denkt, oh lecker, jetzt Vollmilch und dann ist es krokant. Ah, super, okay, da kommt es. Welcome, Janis, Elia, Katharina. René und Selina sind Eltern geworden. Genau. Eine frohe Botschaft. 5. April. Genau. Feiern wir das Leben. Ich möchte dafür Gott danken. Herr Jesus Christus, es ist ein Kind geboren und auch wenn die Eltern jetzt nicht hier sind, wollen wir dich für sie und dieses Kind beten und dich bitten, dass du ihnen hilfst und beistehst und dass du ihnen eine gute Zeit jetzt schenkst, dass du schenkst, dass sie gute Eltern werden und Herr, dass du einfach mit ihnen bist. Dass du bei diesem Kind bist, dass du es bewahrt und behütest. Und wir wollen dich natürlich auch loben und preisen und dir danken, dass du dieses Wunder geschenkt hast. Herr, du bist ein wunderbarer, großer Gott. Segne du. Amen. Ich erzähle das jetzt trotzdem noch kurz mit den Eiern zu Ende. Also du willst Vollmilch und kriegst krokant. Dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, das deutet so ein bisschen das an, oder? Jesus Christus ist auferstanden und damit ist alles gut für uns. Aber wir wissen nicht immer, was das Leben bringt. Ob es Vollmilch oder krokant bringt. Ich sage jetzt nicht, welches besser aus meiner Sicht ist. Du hast wahrscheinlich eine andere Meinung. Vielleicht ist es auch Marzipan bei dir. Ist gar nicht mein Fall. Du machst so ein Ei auf und du weißt nicht, was kommt. Und so ist das ja auch mit dem Leben. Aber denk dran, dieser Jesus ist für dich auferstanden und egal, ob es krokant, Marzipan oder Vollmilch ist, er meint es gut mit dir. Er ist dein Retter und dein Erlöser. Aber ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die mitgeholfen haben, diesen wunderbaren Brunch, diesen wunderbaren Gottesdienst möglich zu machen. Für all das Putzen, für all das Vorbereiten, für die Technik hinten und vor allen Dingen für das Eindecken, Auftischen, Eier färben, für alles, was alle gemacht haben. Ich glaube, wir applaudieren einfach mal für alle, sie mögen es nicht so gerne beim Namen genannt zu werden. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr das uns ermöglicht habt. Und wir wären auch noch sehr dankbar, wenn nachher der eine oder andere hilft, es auch noch zu versorgen. Aber jetzt möchte ich euch den Ostersegen zusprechen. Und das ist der Frieden Gottes. Und wer mag und will, darf dazu aufstehen. Und wer mag und will, darf gerne auch zum Segenslied danach stehen bleiben. Der Auferstandene, der Herr Jesus Christus, er segne dich. Er bewahre dich und er behüte dich. Aber vor allen Dingen schenke er dir seine Hoffnung, dass du ein Mensch seiner Hoffnung seist, aus seiner Barmherzigkeit, und dass er dir seinen Frieden schenke. Frieden auf Erden, Frieden im Herzen, Frieden mit den Mitmenschen und Frieden nach seiner großen Güte und Gnade in deinem Leben. Geh in Frieden. Amen. Der Herr ist auferstanden. Wer mag und will, darf sich jetzt gerne noch beim Kaffee, den Getränken, dem Buffet bedienen. Genießt noch die Zeit miteinander und ich wünsche euch frohe Ostern.